Hallo Freunde draußen an den Fernsehgeräten. Willkommen im Jahr 2024. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe es nämlich gemacht. Ja, das, was ihr jetzt erlebt, das habe ich gemacht. Ich habe 2024 gemacht. Ich begrüße euch, wünsche euch ein gutes neues Jahr. Deswegen mache ich das Video, weil ich gedacht habe, das ist jetzt ganz gut, wenn ich schon im Januar zeige, ich mache ein Video für euch, ein Video. Und weil ich es ja auch versprochen habe, einen Solo-Talk zu machen über das gar nicht so einfache Thema Black Metal und Romantik. Und manche werden vielleicht stutzen bei dem Begriff, anderen wiederum wird es völlig klar sein, auf was das eigentlich hinausläuft. Der Solo-Talk ist natürlich keine umfassende akademische Vorlesung. Ein Solo-Talk ist einfach nur, da habe ich so eine Idee, wie ich eben sage, gerade Romantik und Black Metal unser heutiges Thema. Und dann quatsche ich einfach darauf los. Ich habe überhaupt kein Konzept. Ich habe natürlich eine Idee von dem, was ich sagen will. Meistens gelingt es mir nicht. Meistens rede ich viel und der eigentliche Kern, der verschwindet im Orkus. Das passiert halt im Solo-Talk und trotzdem will ich mir hier Gedanken machen über das Thema. Und hier muss man jetzt sagen, Romantik und Black Metal. Ne? Auf der einen Seite hast du irgendwie Romcoms und Hollywood-Liebesschnulzen und Candlelight-Dinner und ewige Liebe auf dem Bärenfell. Und auf der anderen Seite hast du Krawall, Krach, Satanismus, böse Buben, geschminkte Häupter, ne? Fälle voller Blut, Schwerter, dunkle Wälder, schneebedeckte Landschaften. Und so weiter. Wie geht das jetzt bitte zusammen? Naja, das ist ganz einfach. Viele von euch können sich's ja auch denken und wissen es ja natürlich auch. Der Begriff der Romantik ist heutzutage völlig am Arsch. Der ist einfach vergewaltigt worden und hergenommen worden für irgendetwas, was gar nicht mehr stimmt. Romantik hat nichts mit diesem Candlelight-Dinner zu tun, also in seinem Ursprung oder für das, was es halt heute so als Liebesersatz, ne? Bist du verliebt, dann hast du romantische Gefühle einem anderen gegenüber. Und das ist natürlich, ja, das ist ja ganz erlogen, aber das ist so, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber das, was wir heute drunter verstehen, ist einfach nur Käse, Quatsch und Klapperadatsch. Die Romantik ist eine Epoche gewesen, in erster Linie mal eine geistesgeschichtliche Epoche gewesen, eine kunstgeschichtliche Epoche gewesen auch. Und ganz grob kann man sagen, so Ende des 18. Jahrhunderts, so 1790 bis 1840, so grob wird das eingeteilt. Die Übergänge sind natürlich fließend, wie bei allen Epochen. Und es war mehr ein Zeitgeist-Ding auch. Es gab natürlich eine romantische Bewegung, es gab, wo Literatur beeinflusst war. Die Maler wurden beeinflusst, die Musiker etwas später. Und in jedem Land gab es, also in England zum Beispiel, in Deutschland, man spricht ja vom Kernstück der deutschen Romantik irgendwie. Für die Franzosen damals waren sogar Goethe und Schiller Romantiker, obwohl sie streng genommen eigentlich zu den Klassikern gehören. Während Novalis und Schlegel und Ludwig Tieck und die Gebrüder Grimm, Brentano und so weiter. Natürlich Heidelberg, ne? Heidelberg, Berlin und Jena, das waren so die Kreuzpunkte. Die deutsche Romantik sozusagen als das Kernstück der romantischen Epoche eigentlich zählt. Damals war Weimar, Goethe, ne? Die Aufklärung und so weiter war ungefähr parallel. Und deswegen sagt man auch, die Romantik war so eine Reaktion, Reaktionismus, so eine Reaktion auf die Aufklärung. Plötzlich war der Aberglaube verschwunden, alle Rituale, die paganen Rituale, die man so gemacht hat, zum Beispiel Küsse unter Mistelzweig oder abergläubische Dinge, der Vampirglaube, wie er zum Beispiel in Transsilvanien, Bulgarien, Ungarn und so weiter, Rumänien so war. Das wurde alles plötzlich belacht und man war wirklich der Meinung, der Mensch könnte mit seinem Schädel, mit seinem Verstand, mit seiner Vernunft, mit der menschlichen Vernunft und der Wissenschaft und dem Rationalismus alles erklären. Schiller hat dann zum Beispiel sowas geschrieben wie der Geisterseher. Und es liest sich wie ein Gespensterwerk. Ne? Es kommen Gespenster vor, geisterhafte Dinge passieren und man meint wirklich, das ist alles nur spooky und ja, schau, das ist geisterhaft. Und am Ende versucht er, diesen ganzen Spuk, den er vorher aufbaut, schön atmosphärisch, rationell zu erklären und herbeizuführen, was natürlich für so eine Art von Literatur immer ein ungutes Gefühl hinterlässt. Aber das war so die Zeit der Aufklärung, wo man eben diese abergläubischen Dinge, Gespenster auftreten lassen hat, all diese Schlösser, Ruinen, abergläubische Sachen, Hexen, sonst irgendwas, dass man als Leser glaubte, hey, da steht's doch, das ist doch die Wahrheit. Und am Ende haben die Autoren dann immer versucht, das dann dem Ganzen eine rationale Erklärung zu geben. Ne? Das ist natürlich das, was eine gute Gespenstergeschichte ist, eine gute Gespenstergeschichte. Die Engländer haben das besser verstanden, weil es war auch die Zeit, in der die sogenannte Gothic Novel oder die Schauerliteratur sozusagen in England entstand. Und Frankenstein ist in der Zeit entstanden, Dracula ein bisschen später vielleicht, aber es war alles so diese Romantik, Spätromantik irgendwie. Es gibt ja eine frühe Romantik, eine Mittelromantik und eine Spätromantik. Ich will euch aber jetzt nicht langweilen mit den eigentlichen Konstrukten dieser Epoche oder mit diesen kunstgeschichtlichen Begriffen der Epoche, sondern ganz einfach nur, dass die Romantik einfach was völlig anderes war, als das die Mehrheit draußen heute drunter versteht. Und Goethe nannte, und jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, Goethe nannte die Romantiker oder die Romantik das Kranke. Und da sieht man dann schon dran, wenn Goethe, jemand wie Goethe, der ja auch mit einem Aufklärer war, die Romantiker als krank bezeichnet, dann lag das natürlich da dran, weil Romantik, Todessehnsucht, Sehnsucht nach vergangenen Epochen. Bei den Romantikern war das hauptsächlich das Mittelalter. Naturmystik, ne, die Hingezogenheit zur Natur. Ja, Ritter, Schwerter, Ruinen. Die Ritterromane hatten damals Boom. Also der damalige Ritterroman, der war ungefähr so mystisch und so geisterhaft und so abenteuerlich, wie es dann später in den 80er, 90er Jahren so die Horrorliteratur war oder die neuere Horrorliteratur, die ältere geht ja dann auch H.P. Lovecraft zurück. Edgar Allan Poe war zum Beispiel so ein Spätromantiker, ne, der war zwar jetzt in Amerika gesessen, aber der hat sehr, sehr viel von den deutschen Romantikern sich abgeguckt, hauptsächlich von E.T.A. Hoffmann, den man ja auch Gespensterhoffmann genannt hat. Sehr, sehr viele Sachen sich abgeguckt von den Romantikern und wurde auch in Amerika immer wieder darauf angesprochen, bis er irgendwann mal den Kanal Dick hatte und sagte, die Angst kommt nicht aus Deutschland, sondern aus der Seele. Und da sieht man, dass der Stellenwert, den die deutsche Romantik damals hatte, gespenstisch war. Wenn man die Sachen damals liest, es ging ums Fantastische. Ideengeber waren bei uns eben, wie gesagt, Novalis und Friedrich Schlegel hauptsächlich, die einfach gesagt haben, auch, die waren an der Unendlichkeit interessiert. Und wenn man so die Nonkonformität, das Ablehnen des Gruppen, der Gruppendynamik, des Gruppengedankens, der Masse, ihr seht, wir kommen der Sache jetzt näher, ihr kennt das alles, dass man sagt, diese Misanthropie war es vielleicht damals nicht unbedingt in der Romantik, sondern die hatten schon diese Sehnsucht und die wollten die Nachtseite der Natur ergründen, die Romantiker, und haben sich für Aberglauben und alles Gespenstische und die Mystik, auch der Osten, das Morgenland war damals ziemlich interessant für die Romantiker. Alles, was ein Mysterium war, was unergründlich war. Und die Romantiker selber haben sich nicht als Gegenbewegung zur Aufklärung, zu diesem gleißenden Verstand und der Vernunft verstanden, sondern als Ergänzung, weil sie gesagt haben, die Aufklärung mag ja schön und gut sein, sie klärt uns jetzt auf über die wirklichen Dinge, wie die Natur funktioniert, zumindest will sie das. Aber sie scheut sich dann davor, alles andere wird verlacht, sie scheut sich dann davor, das Paranormale, das Übersinnliche, dann das Fantastische, die Fantasie anzuerkennen. Ja? Und somit haben die Romantiker sich als diejenigen verstanden, die eigentlich auch Aufklärer waren, nur eben auf einer Seite, wo die ängstlichen Aufklärer, die alles war klassisch und schön strukturiert, wunderbar in Formen zu gießen und so weiter, die das einfach nicht akzeptiert haben, gegen die Normen protestiert haben, gegen Regeln protestiert haben, hauptsächlich natürlich auch in der Kunst dann diese Regeln gebrochen haben. Und auch hier seht ihr wieder die Verbindung zum Metal, zum Black Metal insbesondere. Das betrifft die Rockmusik und den Metal auch. Der Black Metal ist vielleicht so das Paradebeispiel dessen, was die Romantik so ausmacht. Weil wenn wir zum Beispiel, ich habe jetzt ganz random genommen hier, das ist zum Beispiel Skare. Ne? Ihr wisst es alle, das ist jetzt nicht, es gibt viel, viel bessere. Einfach nur schneebedeckte Wälder, Naturaufnahmen im Nebel, sonst irgendwas. Da gibt es ja zig Beispiele dafür, das sind ja auch die beliebtesten Cover. Das ist Romantik, dieser Naturmystizismus, dieses Ausgesetztsein einem viel größeren Kosmos. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur random. Dann haben wir noch mehr Beispiele hier. Hulda zum Beispiel, die gute alte Hulda, die hier so das Pagane, ne? So einfach die vergangenen Zeiten. Sie steht hier als Bäuerin verkleidet und das ist auch das geile erste Album von ihr. God's Lestering, Hymns of a Forlorn Peasantry, also einer Hymnen einer verlorenen Bauernschaft, so da, wo damals noch die Leute mit der Erde gearbeitet haben, nach dem Mondkalender, der Mond, und den haben wir ja hier auch, kennt ihr alle, ne? Bathory, The Return, der Mond, die Wolken, das Mysterium des Mondes überhaupt, was für einen Einfluss hat der Mond auf unser Sein, auf unser Blut, das Weibliche, ne? das Wicca, Hexending, die Märchen, wo das ja auch die richtigen Märchen, ja auch die ersten Horrorgeschichten im Endeffekt sind, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Hausmärchen der Gebrüder Grimm ja oft zensiert wurden, aber die originalen Dinger, die damals allerdings übrigens auch für Kinder gedacht waren, nur in der heutigen Zeit hat man gedacht, man kann es den lieben Kleinen nicht mehr zumuten. Was ich persönlich für einen Fehler halte, weil die Kinder verstehen viel mehr diesen psychologischen Traumgehalt oft, diesen Traumgehalt von einem richtig guten Märchen. Und wenn wir heute noch ein Märchen lesen, und bitte kommt mir jetzt nicht mit irgendeinem Disney-Dreck und so weiter, aber wenn ich Schneewittchen sage, Rotkäppchen zum Beispiel, da geht es im Endeffekt um das Erwachen der weiblichen Sexualität. Natürlich der Wald, der Wolf stellt aber hier den fremden Mann dar, mit dem man nicht mitgehen soll. Die Farbe Rot signalisiert natürlich Blut, das Erwachen des Ganzen. Also ich will jetzt dieses Märchen nicht analysieren, aber hier seht ihr, dass die Märchen viel, viel tiefer gehen. Ähnlich wie eine Traumsprache auch klar ist. Die Märchen sind ja jetzt nicht verschnörkelt, haben einfache Sätze. Aber wenn man ein Märchen liest, dann erkennt man sofort, ob es ein Märchen ist, auch die meisten kennen die Märchen, Rumpelstilzchen, Hänsel und Gretel und so weiter. Aber selbst wenn ihr mal ein Märchen lest, das ihr nicht kennt, merkt ihr, und auch nicht wegen dem Es war einmal, das ist auch eine andere Geschichte, ne? Die Hingezogenheit zu einer alten Zeit, es war einmal. Wir wissen nicht, wann es war, wir wissen nicht, wo es war, wir wissen nur, dass es irgendwann einmal war. Und das lag weit vor uns. Und das ist dieses Mysterium, es war einmal, dieses Rätsel der Vergangenheit auch. Und das Interessante ist daran, dass der Metal oder der Black Metal das ziemlich früh erkannt hat, diese Hingezogenheit. Und wenn man sich jetzt bedenkt, dass bei Metal Archives zum Beispiel der Black Metal auf der Welt betrachtet, die zweitgrößte Einheit oder das zweitgrößte Subgenre im Metal überhaupt ist, nee, hinter dem Death Metal. Der Death Metal hat ungefähr, ich runde jetzt auf und ab, so 60.000 Bands weltweit. Der Black Metal hat ungefähr 50.000, 46.000 bis 50.000 Ausrufezeichen. Überlegt euch mal. Ihr wollt euch mit dem Black Metal beschäftigen und ihr könnt es nicht. Kein Mensch kann 46.000 Bands hören. Gut. Und selbst wenn die Hälfte davon gar kein Album hat, sondern nur Demos oder Splits oder einfach nur irgendeinen Versuch gemacht hat oder auf irgendeinem Sampler war, ist es nicht möglich, 20.000 Bands zu hören. Ein Album von 20.000 Bands und viele dieser Bands haben ja dann noch viel, viel mehr Alben. Ne? Also das zweitgrößte Genre und ich glaube auch, dass irgendwann mal, also der Extreme Metal, der explodiert. Und natürlich muss man auch sagen, hier gibt es Überschneidungen, was ist Black Death, was ist Black Heavy, weil der Black Metal einfach imstande ist, diese Offenheit, dieses Unendlichkeitsprinzip der Romantiker zum Beispiel mit aufzunehmen. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie in diesen Covern kommt es zur Geltung. Ist das jetzt zum Beispiel romantisch? Das ist jetzt kein Landschaftsbild, das ist Mutilation. Ja, ich finde schon, das ist das Vampir-Ding, wie heißt es? Vampires of Black Imperial Blood. Die sitzen da irgendwie. Na, erstens mal dieses Schwarz-Weiß-Ding. Und das ist hier die Truhe oder der Sekretär von der Oma in dem Schloss, in dieser Ruine, in der sie das auch aufgenommen haben und in dem sie auch leben oder gelebt haben, mit dem echten Ohrensessel. Das ist also kein auf irgendwo gefunden, sondern die lebten in diesem Environment und das natürlich die alte Magie absondert. Für mich ist das auch Romantik, auch wenn das jetzt natürlich schon irgendwie in diese Spätromantik, in diese Gespensterromantik hineingeht, wo ja auch zum Beispiel das Verbindungsglied zur Gothic ist. Ne? Also die New Romantics, die ganz andere Musik machen und so weiter, sich aber auch angezogen fühlen von der Dunkelheit, nur vielleicht eher ein bisschen einen modischeren Hintergrund haben. Ne? Sie sind interessiert an diesem Steampunk, an diesen feinen Klamotten. Das ist ja eigentlich auch mehr eine Mode, eine Sehen und Gesehen werden. Die Musik ist mit Sicherheit auch wichtig. Sie trägt etwas, aber ich glaube nicht, dass die Musik jetzt so wie im Black Metal diesen Fanatismus auslöst oder die Hingezogenheit zu dieser Musik. Sie ist da und beschallt die Leute. Ich will jetzt diese Musik gar nicht dissen. Ich meine es jetzt gar nicht despektierlich. Es ist ganz einfach so, dass die New Romantics oder die Gothics einen ganz anderen Bezug und einen ganz anderen Umgang mit ihrer Musik haben, als der Mettler mit seiner Musik hat. Wir wissen, Metal ist die beste Musik der Welt und die Sammelleidenschaft und das Nerdtum, zu wissen, wann welcher Gitarrist wo ausgestiegen ist, welche Gitarre bei dem und dem gespielt hat, dieses Wissen, wann welches Album rauskam, zu wissen, in welchem Studio das aufgenommen wurde. Ich glaube, so weit gehen die Gothics und die New Romantics gar nicht. Denn die hören die Musik und vielleicht wissen sie, die wissen nicht, was jetzt die Krieghallen ist oder sonst irgendwas. Ja, die wissen ihre Studios nicht. Das mag für viele nicht gelten, es kann schon sein, berichtigt mich da gern etwas Besserem, aber das ist so, ich will mich jetzt nicht verkopfen. Das ist die Schnittstelle der Dunkelheit, wo eben die New Romantics tragen das im Rahmen. Also wir, wenn wir Black Metal hören oder Extreme Metal, das ist nicht so offensichtlich. Das ist harsch, menschenverachtend, ne? Misanthropisch und so weiter, satanistisch hier und da. Und das sind trotzdem alles Themen, die vielleicht hier und da auf die Spitze getrieben worden sind, dass man eben, aber auch mit in Abwehr auf das Hinterfragen gängiger Systeme ist doch das. Das Individuum steht im Vordergrund, das eigene Empfinden, und beim Black Metal ist die Emotionslastigkeit sowieso das vorherrschende Thema. Die Musik ist wichtig, aber wie wir alle wissen, und da kann man sich wirklich in unendlichen Sendungen ergehen, bevorzugen wir doch eher so ein weißes Rauschen, so irgendetwas, das wirklich in einer Hütte aufgenommen wurde, im Schnee aufgenommen wurde, wie zum Beispiel Ulver, was man so kolportiert halt hat, aber oder im Keller oder in einer Schlossruine, um eine Atmosphäre einzufangen, die man, wenn man wirklich zuhört, auch wirklich hören kann. Wir haben Soundtracks zum Laufen, zum Wandern durch schneebedeckte Wälder. Wir haben Soundtracks zum Höhlenerkunden. Wir haben Soundtracks zum Schlafen in der Nacht im Wald, wenn wir nichts mehr sehen oder am Wasser. Ja? Und in dem Moment gleicht der Black Metal eigentlich genau dem, was zum Beispiel die Romantiker, die musikalischen Romantiker, die ein bisschen später kamen als die Maler und Schriftsteller, die, wie gesagt, so 1790 so angefangen haben, auch mit Vorläufer im Sturm und Drang. Das ist jetzt geschenkt, das sage ich jetzt nur der Vollständigkeit halber. Smetana zum Beispiel, ne? So die Tondichter, wo die Klassiker plötzlich aufgehört haben, nach ihren Formeln, nach Sonaten, Sonetten, Symphonien und so weiter zu gehen, sondern eben auch Tondichter waren. Dvorak zum Beispiel mit der Wetterhexe, ne? Die haben Märchen vertont und wollten tonal das umsetzen, dass du ohne Lyrics das hörst und weißt, worum es geht. Da geht es um eine Wetterhexe. Oder auch Beethoven mit seiner pastoralen Symphonie. Da kommt ein Sturm, es ist ein Landleben. Du hörst die Vögel zwitschern durch die Geigen und so weiter. Und plötzlich wird es immer bedrohlicher und der Sturm kommt und dann kommt dieses Crescendo und dann verzieht sich der Sturm wieder. Und das tonal auszudrücken. Oder eben, wie ich schon sagte, Smetana mit der Moldau, der den Moldau-Verlauf musikalisch nachgebildet hat, diese Wellenspiele. Dann wird es hier ein bisschen räudiger. Da wird das Wasser ein bisschen schneller fließen, dann kommt eine schöne Strecke, wo links und rechts die Wiesen zu hören sind tatsächlich. Und der Black Metal macht es natürlich jetzt nicht so ziseliert, aber der Black Metal hat die klassischen Kompositionsmodelle, gerade Stand heute, aufgenommen und wird es immer mehr antizipieren. Der Black Metal ist die einzige Musikrichtung, die wirklich alles in sich aufsaugen kann. Erstens mal dockt der Black Metal mit sämtlichen Metal-Genres überhaupt an. Heavy Metal, Death Metal, Thrash Metal, Epic Metal, Power Metal, sogar mit dem Hard Rock kann er sich arrangieren. Mit dem Groove, er hat Jazz-Rhythmen drin, viel klassische Elemente, mit den Keyboards zum Beispiel, Elektronika, Pop. Instrumente kann er reinnehmen, ob das jetzt ein Saxophon ist, Keyboard hatten wir ja schon, Klavier, Geige. Du kannst alles in den Black Metal packen und kannst in deinem Grundelement trotzdem noch Black Metal bleiben. Und diese ganze Geschichte wird doch weitergehen. So, jetzt habe ich 20 Minuten. Ich könnte natürlich jetzt weiterreden und weiterreden und weiterreden, aber ich will es jetzt mal bei diesen 20 Minuten belassen. Wenn euch mehr dieser Themenvielfalt interessiert, wenn wir mehr auf Themen eingehen sollen, die im Black Metal vorherrschend sind, uns verschiedene Themen anschauen sollen, so wie jetzt ich das schon mal gemacht habe mit dem Vampiric Black Metal, wo ich mir die Herkunft der Vampire angeschaut habe oder eben ja verschiedene okkulten Themen. Dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen. Ich schau mal, ich habe ein paar Ideen, wie gesagt, aber wir machen ganz ruhig, wir machen ganz, ganz soft, wir schauen mal, wann wir was machen und ja, geht gut ins neue Jahr rein, rülps, rülps. Und ich wünsche euch alles Gute und demnächst kommen ja die ersten guten Scheiben. Da werde ich mich mit der einen oder anderen auch wieder melden im Februar. Dann spätestens mit Chapel of Disease. Vielleicht sogar noch vorher. Will ich aber nichts versprechen. Ich höre jetzt aber auf, die Dinge zu versprechen. Ne? Ihr seht mich ja jetzt und es muss euch fürs Erste genügen. Keep on rocking, meine lieben Freunde. Meine lieben Romantiker. Ja, ihr seid ja alle Romantiker. Ja, jetzt wisst ihr's.